بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوف في بيوت الله والأده هذا بلتن است und الله Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf dem Propheten und dem Gesandten Allahs, dem letzten aller Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gelernt, dass das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, das wir uns heute vornehmen, und dass die beste Rechtleitung, also wenn du rechtgeleitet werden möchtest und zu Allah finden möchtest, dann ist die beste Rechtleitung die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind diejenigen Dinge, die versuchen, etwas in der Religion zu verändern. Denn du hast ja gerade eben selbst bezeugt, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und du hast auch bezeugt, dass seine Rechtleitung die beste Rechtleitung ist. Also ist also die übelste Sache, wenn du an dieser Rechtleitung irgendetwas änderst. Und diese Veränderungen, die man im Islam als Bid'ah bezeichnet oder Muhdath, eine neue Sache, die führen in die Hölle. Die führen in die Hölle, weil jede Sache, die du neu machst in der islamischen Religion, die führt dich in die Hölle. Und wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Diener, also ein Mensch und kein Gott, und Gesandter nicht weniger als das. Und das ist das, was uns unterscheidet von denjenigen, die nicht daran glauben. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 55 und vielleicht, inshallah, bis Vers 63. Inshallah. Ich lese einmal erstmal die Verse vor, die wir uns anschauen möchten. Als Allah sagte, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Was nun diejenigen angeht, die ungläubig sind, so werde ich sie im Diesseits und im Jenseits mit strenger Strafe strafen. Und sie werden keine Helfer haben. Was aber jene angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Dies verlesen wir dir von den Zeichen und den weisen Sprüchen. Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Das ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sagt zu denen, komm her, kommt her. Kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen, und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Gewiss, dies sind die wahren Geschichten und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Wir haben beim letzten Mal mitbekommen, dass nachdem Isa a.s., obwohl er war natürlich gesandt zu den Kindern Israels, haben wir gesagt. Aber obwohl er Beweise gebracht hat und den Menschen Wunder vorgeführt hat, unter anderem hat er ihnen mitgeteilt, was sie in ihren Häusern aufbewahren, und das konnte er nur wissen, indem Allah es ihnen mitgeteilt hat, trotzdem hat er gemerkt, dass manche von ihnen ungläubig sind und trotzdem ihm nicht glauben wollen, in dem, was er sagt. Denn Was ist die einfachste Möglichkeit, wenn du jemanden siehst, der ein Wunder macht und du möchtest ihn trotzdem der Lüge bezichtigen, also du willst ihm trotzdem nicht glauben, sagst du einfach, er ist ein Zauberer oder er hat was mit Dschinn zu tun. Und dann hast du für dein krankes Herz schon eine Ausrede gefunden. Und allerdings gab es eine kleine Schar von Menschen, Alhamdulillah, die wir Al-Hawariyun nennen, das sind die Jünger von Isa, a.s., von Jesus, die ihm geglaubt haben und standhaft gewesen sind. Und währenddessen haben die Juden Pläne geschmiedet, wie sie Isa a.s. umbringen können und hinrichten können. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat es mitgeteilt, dass sie Ränke schmieden, aber Allah gleichzeitig auch seine Ränke schmiedet und Allah ist der beste Ränkeschmied. Also ist der Plan von einem Kafir bringt überhaupt nichts, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn seinen Plan ja schon in- und auswendig kennt. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, weil er seinen Propheten Isa a.s. retten will. Allah subhanahu wa ta'ala wollte Isa a.s. vor einem schlimmen Attentat oder vor einer schlimmen Kreuzigung retten. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Isa zu sich nach oben gehoben und ihn nicht den Juden überlassen und nicht den Römern überlassen, sodass sie ihn umbringen konnten. Als Allah sagte, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen. Und diejenigen, die dir folgen bis zum Tag der Auferstehung, über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Wir wollen nicht ins Detail eingehen auf die Geschichte, die damals passiert ist, als man Isa hat tatsächlich versucht zu kreuzigen. Und wir wissen zusammengefasst, dass die Juden jemand anderes statt Isa gekreuzigt haben. Aber das ist nicht unser Thema jetzt hier, sondern das werden wir ausführlicher behandeln, inshallah, wenn wir zu dem Vers in Surat An-Nisa kommen, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sie haben ihn weder umgebracht noch gekreuzigt, sondern es wurde ihnen nur vorgetäuscht. Da werden wir inshallah eine ausführliche Überlieferung von Ibn Abbas erwähnen, wo er uns aufklärt über die Begebenheiten, die es damals stattgefunden haben. Zusammengefasst, Isa wurde von Allah subhanahu wa ta'ala zu sich emporgehoben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im reinen Arabischen, Inni mutawaffika, ich werde dich nunmehr abberufen. Das Wort mutawaffika hat für manche Gelehrten ein Problem bereitet, weil das Wort mutawaffika und al-wafah normalerweise verwendet wird im arabischen Sprachgebrauch für was? Für den Tod. Sodass tatsächlich manche Gelehrte gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Isa hat sterben lassen. Und dass er, aber das hat nichts mit der Thematik zu tun, ob er wieder zurückkehrt, nicht zurückkehrt. Kommt zurück, so oder so. Aber in welchem Zustand ist er jetzt? Aber zweifellos ist das natürlich nicht die richtige Ansicht, sondern die richtige Ansicht des Isa a.s. In einem Zustand ist wie der Schlafende. Denn Allah subhanahu wa ta'ala selbst, der Allmächtige und Barmherzige, er hat uns etwas mitgeteilt. Und zwar hat er doch gesagt, wir kennen den Vers auf der Seite 463. Auf der Seite 463, das ist die Sura 39. Dort finden wir im 42. Vers den folgenden Ausdruck, wo Allah subhanahu wa ta'ala folgendes gesagt hat: Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab. Das heißt, also was ich damit sagen will, das Wort berufen im Arabischen ist das gleiche Wort wie dort abberufen. Mutawaffika yatawaffa. Das ist das gleiche arabische Wort. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala das verwendet für sterben lassen. Okay? Und dann sagte er subhanahu wa ta'ala, und auch diejenigen, also Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab, und auch diejenigen, die nicht gestorben sind. Und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Also wissen wir, dass der Zustand eines Schlafenden dem Zustand eines toten Menschen sehr ähnelt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück. Die Seele kommt eben nicht mehr zurück und deswegen ist er tot. Und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist wieder frei. Bis zum nächsten Schlafen oder bis zum nächsten Tod, bis er stirbt. Also der Unterschied zwischen dem einen und anderen ist, Allah schickt den Schlafenden seine Seele wieder zurück und dem anderen, der gestorben ist, seine Seele bekommt er nicht mehr zurück. Und für beides hat Allah subhanahu wa ta'ala das Wort yatawaffa verwendet. Und deswegen das Wort Yatawaffa muss nicht nur bedeuten im Sinne von, dass jemand stirbt, sondern einfach nur abberufen, seine Frist ablaufen lassen in dem Fall gemeint, in einen Schlafzustand versetzen. Und dann irgendwann mal wird Allah subhanahu wa ta'ala Isa a.s., wir wissen, durch die Hadithe, wie wir nachher uns was anschauen möchten, wieder zurückschicken zur Erde. Gut. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in klarem Arabisch, O Isa, Jesus, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Und das ist die Aqidah von Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist und deswegen wird Isa zu sich hochheben. Ja? Wenn du jemanden zu dich hochhebst, das heißt, du bist über ihm und nicht unter ihm, nicht bei ihm und nicht mit ihm, sondern du bist über ihm. O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen, dich zu mir emporheben. Und deswegen findet man in manchen Übersetzungen, dass einfach die Verse verfälscht werden. Also reine Verfälschung nennt man das. Tahrif. Beim Arabischen steht Rafi'uka ilayya, und dann findet man in manchen Übersetzungen, weil der Autor zum Beispiel nicht akzeptieren kann, dass Isa zu Allah nach oben gehoben wird, dann steht dann in den Übersetzungen zum Beispiel drin und dich zu meinem Himmel emporheben. وَرَافِعُكَ إِلَى سَمَايَا oder sowas, Samai. Ja? Und ich werde dich zu meinem Himmel im Deutschen, also findet man das, ja. Und in arabischen Tafasir müsste man nachschauen, ob sowas auch da gibt. Und dich zu, also was nicht weit hergeholt ist, weil es ja auch ein weit verbreiteter Glaube ist. Und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen. Und wie wird Isa alles dann gereinigt von ihnen? Also indem man natürlich von ihnen wegkommt. Von was wird aber gereinigt? Von ihrem Übel, von ihren Ränken, die sie geschmiedet haben und vor den üblen Beschuldigungen der Juden ihm gegenüber, die ihn nämlich als einen Hurensohn bezeichnet haben, und als einen Zauberer bezeichnet haben, wie den Propheten Muhammad s.a.w. ebenfalls. Und dadurch wird er von ihnen gereinigt, indem Allah ihn zu sich nimmt. Und diejenigen, die dir folgen, wird Allah bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Und dieser Vers, dummerweise, gibt es manche Christen, die diesen Vers verwenden, um zu beweisen, dass die Anhänger von Isa sind diejenigen, die erfolgreich sein werden, und die Anhänger von anderen Propheten werden nicht erfolgreich sein. Ich meine, wie blöd kann man sein? Ich meine, jetzt hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Bei ungläubig was gegenüber? Ich meine, wir reden hier, das ist der Koran, der spricht. Ja, das heißt, ungläubig gegenüber dem Koran, gegenüber dem Propheten Isa selbst, weil es ja um ihn geht. Ungläubig gegenüber Injil, Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala. Aber zu sagen, dass hier gemeint ist, die Christen, die dem heutigen Christentum folgen, dass die jetzt durch den Koran bewiesen werden, dass sie über den Muslimen stehen, das ist Schwachsinn. Also Safaha auf Arabisch kann man dazu nur sagen. Die Ungläubigen und gemeint ist natürlich die wahren Folger von Isa a.s., die wahren Menschen, die Isa gefolgt sind, die sind Muslime, sonst gar nichts. Deswegen haben doch die Jünger genau einen Vers vorher gesagt, jetzt darf ich mit dem Koran begründen, weil die begründen ja auch mit dem Koran. Ja? Die begründen mit dem Vers etwas für sie. Jetzt zeige ich ihnen mit dem Koran, dass sie schwach sind, sprechen. Denn Allah sagt in dem Vers doch 52, dass die Jünger gesagt haben, washhad bi anna muslimun, und bezeuge Isa, bezeuge bitte bei Allah für uns, dass wir Muslime sind. Wa anna muslimun, dass wir Muslime sind. Also wie dem auch sei, gemeint ist natürlich die wahren Nachfolger von Isa, die an den Tawhid glauben und die an die Auferstehung glauben und die an das Paradies glauben, die Hölle glauben, an den Tawhid glauben und so weiter und so fort, an die Propheten alle glauben. Unter ihnen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn Isa hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekündigt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, übrigens, Klammer auf Klammer zu, eine Nebenbedeutung von diesen Versen, vergesst nicht, es werden in diesen Versen die Christen angesprochen, vergesst das nicht. Eine Nebenbedeutung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu Isa spricht und zu Isa sagt, ich werde dich jetzt retten vor den Juden und vor den Römern da, ja, dann, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Isa machtlos ist in dieser Hinsicht. Dass Isa das nicht tun kann. Er kann sich nicht selbst retten. Wenn Allah ihn nicht retten würde, wäre er verloren. Und darum geht es. Isa ist ein Diener Allahs und ein Gesandter und kein Gott und kein Sohn Gottes und hat keine Anzeichen von Göttlichkeit. Das sollen die Christen dadurch verstehen. Naam. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein. Dieser Vers lässt etwas dazwischen, ist was Großes ausgelassen, eine große Thematik ist weggelassen. Ja, kann man sagen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen Stellen, die ungläubig sind, die Isa wirklich folgen, die Isa wahrlich folgen. Entweder bei der ersten Entsendung von Isa oder bei der zweiten Entsendung von Isa. Wer dem Isa folgt, der wird erfolgreich sein. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein. Das ist, wenn wir alle schon gestorben sind. Aber wenn wir sagen, dass gemeint ist mit Allah wird diejenigen, die Isa folgen, über die ungläubigen Stellen bei der ersten Entsendung von Isa a.s., bis Allah ihn zu sich genommen hat, dann natürlich ist jetzt hier nicht erwähnt worden die Rückkehr von Isa a.s. Denn er wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, zweifellos wieder zurückkehren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei die Version, die ich jetzt vorlese, bei Abu Dawud, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, über den Dajjal gesprochen hat, über den verrückten Messias, den falschen Messias, über den lügnerischen Messias, Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Also wenn der Dajjal auftaucht, während ich noch unter euch anwesend bin, o ihr Muslime, dann werde ich mich ihm annehmen oder mit ihm anlegen und ihr braucht euch dann nicht darum zu kümmern. Okay, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَمْرُؤُنْ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er allerdings auftaucht, während ich nicht mehr unter euch anwesend bin, dann ist jeder auf sich selbst gestellt und sinngemäß, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er jedem Muslim beisteht. Und wir wissen jetzt mit Gewissheit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, während der Messias ad-Dajjal nicht aufgetaucht ist. Klammer auf, Klammer zu, zumindest nicht in dem Sinne, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemeint hat. Denn es ist eine bekannte Geschichte geschehen. Vielleicht schweift das ein bisschen ab von dem, was wir machen wollten, aber schadet nicht unbedingt, weil man das vielleicht nicht überall immer hört oder liest und sagt. Und zwar, es gibt einen Mann oder einen kleinen Jungen, der anwesend war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der hieß Ibn Sayyad. Und über den werden wir gleich noch reden. Das war ein Junge, der irgendwann älter geworden ist und die Zeit nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch miterlebt hat und irgendwann dann verschwunden ist. Wir sagen jetzt nicht gestorben, weil wenn er gestorben wäre, dann wäre diese Thematik nicht mehr so interessant. Aber wir sagen einfach mal, er ist verschwunden. Gleich kehren wir zu diesem Thema zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Dajjal auftaucht, während ich unter euch anwesend bin, dann werde ich mich seiner Sache annehmen und ihr braucht euch darum nicht zu kümmern. Aber wenn er auftaucht, während ich nicht mehr da bin, was jetzt tatsächlich der Fall ist, dann ist jeder Mensch auf sich selbst gestellt und ich bitte Allah darum, dass er jedem Muslim beisteht. فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. Wer ihn von euch trifft, weil nicht jeder muss ihn treffen. Die Menschen haben jetzt 1000, sage ich mal, nach dem Prophet 1400 Jahre ungefähr gelebt und der Dajjal ist nicht aufgetaucht. Diese Menschen sind dieser größten Fitna aus dem Weg gegangen, Alhamdulillah. Aber, als Prophet Hassan sagte, wer diesen Menschen antrifft, den Dajjal, der soll ihm die ersten Verse von Surat al-Kahf vorlesen. Das ist der Schutz vor ihm. Und deswegen sollte man Surat al-Kahf auswendig lernen. Dann sagte der Prophet Hassan, also dass das eben ein Schutz für den Menschen ist vor dem Dajjal. Dann sagten sie, die Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie lange wird er denn auf der Erde verweilen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 40 Tage lang. Ein Tag wird so lang sein wie ein Jahr. Der zweite Tag wird so lang sein wie ein Monat. Der nächste Tag wird so lang sein wie ein Freitag. Und die restlichen Tage werden so lange sein, wie die gewohnten Tage, die wir kennen. Die Sahaba radiallahu anhu machten sich als erstes Sorge um was? Sie sagten, O Gesandter Allahs, هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة. O Gesandter Allahs, der Tag, der so lang sein wird wie ein ganzes Jahr, genügt es uns darin, so viele Gebete zu verrichten, wie wir normalerweise innerhalb von 24 Stunden verrichten? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la, uqduru lahu qadra. Er sagte nein, sondern schätzt ab. Schätzt ab, das bedeutet, wir müssen dann trotzdem in dieser Zeit, in diesen 24 Stunden, 5 Gebete verrichtet haben. Und in den nächsten 24 Stunden 5 Gebete verrichtet haben. Also ist es tatsächlich, als hätten wir ein ganz normales Jahr lang gebetet, obwohl die Sonne nur einen Tag lang, nur einmal auf und untergegangen ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, was uns jetzt hauptsächlich in dieser Thematik interessiert, ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird Isa, der Sohn der Maria, bei der weißen Minarette im Osten von Damaskus hinabsteigen, und dann wird er ihn erwischen am Tor von Lud. Das ist ein Name von einem Tor. Also er wird den Dajjal dort erwischen. Isa wird ihn dort erwischen und wird ihn dort umbringen. Okay, warum habe ich vorhin gesagt, dass der Prophet gesagt hat, die Unterscheidung gemacht hat, ob der Dajjal auftaucht, während er noch anwesend ist, der Prophet Muhammad sallam, oder danach? Und dann habe ich gesagt, anscheinend ist er nicht aufgetaucht, während der Prophet sallam anwesend war. Gemeint ist aber diese große Fitna. Der Dajjal war nicht da als eines der großen 10 Zeichen, als eines der Vorboten, die großen Vorboten des jüngsten Gerichtes, des jüngsten Tages, von Yawm al-Qiyamah. Dass der Dajjal auf der Erde anwesend war, damals, heute und die ganze Zeit, das wissen wir. Das wissen wir, weil in Sahih Muslim Tamim ad-Dari, radiallahu anhu ardah, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat, dass er den Dajjal gesehen hat, als er ein Christ war. Und die Geschichte ist authentisch überliefert, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Sondern was uns auch noch interessiert ist, eine andere Angelegenheit, und zwar gibt es eine Begebenheit, die sich ereignet hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar gab es einen jüdischen Jungen. Und man sagt, er war einer von den Ansar. Also von dem Stamm der Ansar, also wo die Ansar herkommen, wenn ich. Und dieser, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, war dieser Mensch da. Also ein kleiner Junge, der fast schon Balig geworden ist, also fast schon reif geworden ist, islamisch gesehen reif geworden ist, aber war noch jünger als das. Und der die Geschichte wird uns erzählt von Ibn Umar radiallahu anhu, und er überliefert über seinen Vater Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Der Hadith ist also bei al-Bukhari, also ist eine bekannte Geschichte. Und zwar sagte Umar, dass er selbst mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal unterwegs war, in Richtung eine Gruppe von Menschen, und unter ihnen war dieser kleine Junge, Ibn Sayyad, so heißt er. Ja? Und sie haben ihn dort vorgefunden, den Jungen, wie er mit anderen Jungen zusammen spielt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann diesen Jungen angesprochen, Ibn Sayyad angesprochen, der ein jüdischer Junge. Ja? Er sagte zu ihm, Tashhad anni Rasulullah, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Dann hat Ibn Sayyad den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschaut und gesagt, Ashhadu annaka Rasulul Ummiyin. Ich bezeuge, dass du der Gesandte derjenigen bist, die nicht lesen und schreiben können. Und dann sagte Ibn Sayyad zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Atashhad anni Rasulullah? Bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich geweigert, das zu bezeugen. Und er sagte, Amen zu Billahi wa bi Rusulih. Ich glaube an Allah und an einen Gesandten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also er weigert, dass er ein Gesandter Gottes sein soll, dieser kleine Junge. Was aber seltsam ist an der Geschichte natürlich, ist ein kleiner Junge. Das ist also nicht irgendein Erwachsener, der da redet. فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. Also, dieser Ibn Sayyad, der war ein Wahrsager. Der war ein Wahrsager. Und er sagte, dass er, also Wahrsagerei betreibt. Dieser Ibn Sayyad, dass er Wahrsagerei betreibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Inni قد خبأت لك خبيئا. Das heißt, ich habe etwas versteckt. Ja? Der Professor sagte ihm, ich habe etwas versteckt. فقال ابن صياد هو الدخ. Was ist الدخ auf Deutsch? Allahu a'lam. Irgendetwas versteckt. Dann sagte wie heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ichsa falan ta'adwa qadrak. Also, er sagt es eben so etwas wie verschwind, denn, also, anscheinend hat er die Wahrheit gesprochen, hat er ihm das gesagt, dass er tatsächlich versteckt hat, aber die Frage ist, wie hat er das gewusst? Er ist ein Wahrsager, die Wahrsager haben zu tun mit Djinn und was weiß ich alles. Und dann sagte Umar als Antwort darauf, da'ani ya Rasulallah, adrib unuqah, o Gesandter Allah, lass mich ihn umbringen. Lass mich ihn auf seinen Nacken schlagen, mit seinem Schwert auf den Nacken schlagen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der Punkt, worum es überhaupt jetzt geht, in yakunhu falan tusallat alayhi. Wenn er es wirklich ist, dann wirst du nicht ihn umbringen können. Gemeint ist, wenn er tatsächlich der Dajjal ist, dann wirst du ihn nicht umbringen können. Denn der Prophet ist hingegangen, das ist der Sinn der Geschichte, weil er um dich umgesprochen hat, dass er wahrscheinlich der Dajjal ist. Und dann sagt der Prophet, وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ. Und wenn er es nicht ist, dann ist es nicht gut, dass du ihn umgebracht hast. Stimmt? Dann sagte Ibn Umar, radiallahu anhu, also der die Geschichte überliefert über seinen Vater, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach wie heißt es mit Ubay ibn Ka'b zu einem Palmgarten gegangen ist, bei dem sich, also eine andere Geschichte jetzt, ja, also in der gleichen Erzählung, dann ein weiteres Mal ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit Ubay ibn Ka'b zu einem Palmgarten gegangen, wo er Ibn Sayyad vorgefunden hat. Und der Prophet wollte sich dran schleichen, um irgendwas zu hören, was darauf hinweist, oder irgendwas zu hören, wodurch er sicherlich weiß, ob er tatsächlich der Dajjal ist oder nicht. Okay, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn vorgefunden, wie er dort liegt, den Jungen vorgefunden, und dann hat aber die Mutter von Ibn Sayyad gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und dann hat sie zu Ibn Sayyad, zu ihrem Sohn gesagt, ja, Saf, also das ist sein Name, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hätte sie ihn gelassen, dann wäre alles klar gewesen. Aber sie hat ihn aufmerksam gemacht, also wusste sie, was konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erkennen, wer das ist. Die Problematik an der Geschichte ist was? Dass der Prophet selbst nicht wusste, ob er das ist oder nicht ist. Dass er selbst nicht wusste, ob er es ist oder nicht ist. Und über Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, ist überliefert, dass er geschworen hat bei Allah, dass Ibn Sayyad der Dajjal ist. Jabir ibn Abdullah, einer der sieben Sahaba, die sehr viele Hadithe über den Propheten überliefert haben. Und dann sagte man zu ihm, zu Jabir, تحلف بالله, schwörst du bei Allah, dass es so ist? Dann sagte er, ja, weil ich habe Umar gehört, wie er vor dem Propheten geschworen hat, dass der Dajjal ibn Sayyad ist, und der Prophet hat es ihm nicht übel genommen. Er hat also nicht gesagt, ja oder nein. Ja? Also es beweist klar, dass der Prophet selbst nicht wusste, wer diese Person ist. Und jetzt gibt es aber eine andere Geschichte bei Sahih Muslim ebenfalls, und zwar über Nafi' überliefert. Nafi' ist übrigens derjenige Sklave, der von Ibn Umar freigelassen wurde, der bekannte Nafi'. Nafi' ist einer der vertrauenswürdigen Überlieferer der Tabi'in, der über Ibn Umar überliefert. Und Ibn Umar dann über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über seinen Vater über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Das gilt so als die authentischste Kette bei den Hadith-Gelehrten. Manche sagen, die authentischste Kette, die es überhaupt bei den Hadith-Gelehrten gibt, ist Imam Malik, rahimahullah, in seinem Muwatta, seinem Hadith-Sammlung Al-Muwatta, überliefert über Nafi' und Nafi' über Ibn Umar und Ibn Umar über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wie viele Überlieferer sind zwischen Imam Malik und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Zwei. Und deswegen galt auch für eine lange Zeit der Muwatta von Imam Malik, also seine Hadith-Sammlung, als das authentischste Buch nach dem Buch Allahs. weil er solche authentischen Hadithe in seinem Werk hatte. Wie dem auch sei, Nafi' erzählt uns, rahimahullah, dass Ibn Umar, Ibn Sayyad, und dort heißt es Ibn Sa'id, wie dem auch sei, getroffen hat. Dass Ibn Umar, radiallahu anhu, der Sahabi, Ibn Sayyad getroffen hat, in Medina getroffen hat. Das ist jetzt entscheidend, dass er ihn in Medina getroffen hat. Und Ibn Sayyad hat, warum ist es entscheidend, dass er ihn in Medina getroffen hat? Weil Ibn Sayyad selbst wird jetzt gleich das als Beweis bringen, dass er selbst nicht der Dajjal ist. Ibn Sayyad wurde irgendwann mal älter. Ibn Sayyad wurde irgendwann älter. Und hat auch Hajj gemacht. Ja, wie wir gleich sehen werden. Und zwar hat Abu Sa'id al-Khudri, das ist auch einer der sieben Sahaba, die bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe über den Propheten überliefert haben. Er sagte, Kharajna Hujjajan aw Ummara, wa ma'ana Ibn Sa'id. Also, er sagte, wir sind hinausgezogen als Pilger. Entweder Hajj, manche haben Hajj gemacht, manche haben Umrah gemacht. Ja? Und unter uns war Ibn Sa'id, oder Ibn Sayyad, war unter uns. فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُ. Dann haben die Menschen, also sind irgendwie sich verteilt, unterwegs, oder sind sie am Rastplatz niedergelegt, was auch immer. Und dann ist niemand übrig geblieben, außer mir und ihm, und Ibn Sayyad. Und es war sehr heiß. Und wie dem auch sei, das spielt keine Rolle, es sehr heiß war, der Ibn Sayyad sagte zu Abu Sa'id, dem Sahabi, radiallahu anhu, sagte er, trink. Hat ihm ein Trinkglas gegeben, sagte ihm, trink. Und dann sagte Abu Sa'id als Antwort, Inna al-harra shadid wal-labanu har. Er sagte, es ist heiß und auch die Milch ist heiß geworden. Das heißt, also, er wollte es nicht trinken. Nicht, weil die Milch heiß ist, sondern wie Abu Sa'id selbst sagt, weil ich wollte nicht aus der Hand von diesen Menschen trinken. Weil ich Angst hatte, dass es der Dajjal ist. Daraufhin sagte Abu Sa'id in seinem Gram und in seiner psychischen Tiefphase, sagte er zum Sahabi Abu Sa'id, sagte er, ja Abu Sa'id, oh Abu Sa'id, weißt du, was ich schon vorgehabt habe? Ich habe schon vorgehabt, ein Seil zu nehmen und mich an einem Baum aufzuhängen. Aufgrund dessen, was die Menschen mir vorwerfen. Dann sagt er, oh Abu Sa'id, wie kann es denn sein, dass ihr Leute, ihr Ansar, die euch am besten oder zu den Menschen gehört, die sich am besten auskennen über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie kann es denn sein, dass euch so eine Sache nicht klar wird? Wer ich bin und wer ich sein kann. Ihr wisst doch, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Dajjal ein Kafir ist. Und ich bin ein Muslim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, dass der Dajjal unfruchtbar ist. Also keine Kinder bekommen kann. Zeugungsunfähig ist. Und ich habe meine Kinder in Medina hinterlassen. Also er ist ja zu Hajj gegangen. Meine Kinder sind noch in Medina. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat doch auch gesagt, dass der Dajjal weder in Medina noch in Mekka reingehen wird. Das ist der Punkt von vorhin. Und ich komme von Medina und gehe gerade nach Mekka rein. Dann sagte Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, erzählt uns die Geschichte und sagte, dass ich habe ihm fast geglaubt. In dem Moment habe ich ihm schon fast geglaubt. Und dann sagte aber der Ibn Sayyad, und das ist die Problematik an der Geschichte, ihr müsst euch vorstellen, wenn er der Dajjal ist, das ist ein Lügner. Das ist ein Lügner. Also das heißt, die Sache ist nicht so einfach, dass du ihm glaubst, was er dir erzählt. Ja? Weil die Tatsache, dass er jetzt in Medina war und in Mekka jetzt nach Mekka reingeht, das heißt ja nicht, dass er nicht die gleiche Person sein kann, wie der Prophet von ihm redet. Weil der Prophet im Hadithen spricht davon was? Er spricht von dem Dajjal, wenn er später kommen wird. Als einer der großen zehn Zeichen. Als einer der großen zehn Zeichen. Ja, vor dem Tag der Auferstehung. Und dann sagt er aber Ibn Sayyad eine Sache, die dann Abu Sa'id wieder stutzig gemacht hat. Amma wallah, inni la'arifuhu wa a'arifu mawlidahu wa aina huwa al'an. Er sagte, der Ibn Sayyad sagte, ich schwöre bei Allah, ich kenne ihn, den Dajjal. und ich weiß, wo er geboren ist und ich weiß, wo er sich jetzt gerade befindet. Und dann sagte Abu Sa'id zu ihm, Tabban laka ta'ir al-yawm. Also mögst du den ganzen Tag lang verdorben sein. Ja? Als Dua gegen ihn. Der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und deswegen gibt es zu den Gelehrten darüber Meinungsverschiedenheit, ist dieser Dajjal, dieser Junge gewesen, eben Sayyad oder nicht gewesen, weil er auch, man weiß nicht, wo er gestorben ist. Und die Sache ist auch so, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Person, die uns mitgeteilt hat, dass dieser Dajjal nicht in Mekka Medina eintreten wird. Er ist aber auch die gleiche Person, die herausfinden wollte in Medina, ob dieser Person der Dajjal ist oder nicht. Verstehst du? Deswegen ihm zu glauben, dass er sagt, ich kann es nicht sein, weil ich in Medina gewesen bin und gerade nach Mekka gehe, das ist natürlich eine Sache, die man anzweifeln kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Aber wie gesagt, das ist eine interessante Geschichte nebenbei, die allerdings natürlich keine große Rolle spielt in dem Sinne. Außer sie beweist uns einige Sachen, unter anderem beweist sie uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht die Zukunft gekannt hat und dass er ein Mensch war, der nur das an Sachen gewusst hat, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm beigebracht hat. Dies so viel zu der Aussage Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die Isa folgen werden und über diejenigen stellen wird, die ungläubig sind, bis zum Tag der Auferstehung. Wie gesagt, für die erste Entsendung, dann ist diese Geschichte nicht erwähnt, oder insgesamt, und dann ist es auch mit beinhaltet. Wie dem auch sei, hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Worüber waren sie sich uneinig? Und zwar die Christen, die Muslime und die Juden sind sich uneinig in Bezug auf Isa. Die einen sagen, er ist Sohn Gottes, die anderen sagen, er ist Gott selbst. Der nächste sagt, er ist der Gesandte Allahs, das sind die Muslime. Die nächsten sagen, er war ein Lügner. Und so weiter und so fort. Das sind die Hauptaussagen, die es über Isa gibt. Und die Menschen sind sich aber uneinig. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am Ende recht sprechen, wer die Wahrheit gesprochen hat. Wir kennen die Wahrheit schon. Deswegen, Alhamdulillah, danken wir Allah, dass er uns über die Sache aufgeklärt hat. Aber es gibt Abermillionen von Menschen, die über diese Angelegenheit nicht aufgeklärt sind. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was nun diejenigen angeht, also am Tag der Auferstehung, die ungläubig sind oder um diesseits, so werde ich sie im diesseits und im jenseits mit strenger Strafe strafen. Und sie werden keine Helfer haben. Was ihre Bestrafung im diesseits angeht, ist jede Art von Versklavung, die sie erlitten haben, jede Art von Erniedrigung, die sie erlitten haben, jede Art von Tötung, jede Art von Armut, jede Art von Krankheit, alles, was den Ungläubigen an schlechten Sachen trifft, ist eine Strafe für ihn in diesem Leben. Denn er profitiert davon gar nicht, nur Leid bekommt er. Im Gegensatz zum Muslim, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا يزال البلاء بالمؤمن, der gläubige Mensch wird so lange geprüft, حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة, der wird so lange geprüft, der gläubige Mensch, bis er Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung antrifft und keine einzige Sünde lastet mehr auf ihm. So werde ich sie im Diesseits und im Jenseits mit strenger Strafe strafen, im Jenseits natürlich mit der Hölle, und sie werden keine Helfer haben. Gemeint sind hier also mit die Christen und die Juden, die auf ihren Weg wandeln, alle, die den Islam nicht glauben wollen. Und diese Aussage, sie werden keine Helfer haben, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Hölle etwas, was wir nicht kennen. Eine gewaltige Sache. Viele Sachen, sagt Allah im Koran, Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Auf der einen Seite verbrennen die Menschen da drin und verbrennen die Djinn da drin und ihr Brennstoff sind Steine, ja, und Menschen natürlich auch. Und auf der anderen Seite beschreibt uns Allah im Koran, dass die Höllenbewohner reden, ja, und sich gegenseitig Sachen zurufen und sich gegenseitig Sachen vorwerfen, und der Shaitan selbst hält eine Rede. Und die Menschen rufen zum Höllenwächter und rufen, obwohl sie in Qualen sind, die man sich nicht vorstellen kann. Und über diese Hölle sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala etwas in Surah Al-Zukhruf. Er sagt subhanahu wa ta'ala, weil wir wissen, jedes Leid, was uns in diesem Leben trifft. Jedes Leid, was in diesem trifft. Wenn du alleine bist, ist es schwer. Wenn du mit anderen dein Leid teilst, ist es einfach. Jeder von uns kennt das. Wenn du mal, in der Schule als einziger von allen eine Arbeit verhauen hast, dann stehst du dumm da. Weil sieht so aus, als waren alle schlau und du nicht, weil du nicht das geschafft hast. Aber wenn alle die schlechte Note hatten wie du, die gleiche, dann ist die Sache kein Problem mehr. Dann traut man sich auch seinen Eltern zu sagen, guck mal, alle waren so, es ist nicht unsere, es ist der Lehrer dann schon und was weiß ich. Also man sich geteiltes Leid ist wirklich geteiltes Leid. So. Aber über die Hölle sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Er sagt es subhanahu wa ta'ala, heute wird es euch nichts nützen, weil ihr ungerecht gewesen seid, dass ihr die Strafe in der Hölle euch gegenseitig teilt. Also die Strafe in der Hölle zu teilen, vermindert kein Leid, im Gegensatz zu den Leiden in diesem Leben. Und Allah sagt auch noch zusätzlich, und sie werden keine Hilfe haben. Weder Allah wird ihnen helfen, denn sie werden darin bleiben, noch können ihre Götter ihnen helfen, noch kann Isa ihnen helfen, noch kann Maria ihm helfen, noch irgendjemand, den sie angebetet haben, die ganze Zeit. Was aber jene angeht, auf der anderen Seite, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Alhamdulillah. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Was ist Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit, größte Ungerechtigkeit, ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt, der Schirk, der Götzendienst, der Polytheismus, die Vielgötterei. Und hierum geht es ja. Hier gibt es manche Menschen, die Isa vergöttlichen. Das ist eine große Form der Ungerechtigkeit, die ewige Hölle verdient. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt solche Menschen nicht. Und er liebt eben nicht alle Menschen, sondern er liebt nur diejenigen, die gläubig sind. Dies verlesen wir dir von den Zeichen und den Weisen, Sprüchen oder vom weisen Gedenken. Das sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie auf die Wahrheit hinweisen. Ein Zeichen ist immer etwas, was auf etwas hinweist. Und es sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala oder Wunder oder Beweise für die Wahrhaftigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da er uns Sachen erzählt, die er nicht hätte wissen können. Und hätte es ihm ein Christ mitgeteilt, hätten die Menschen sagen können, es war ein Christ, der es ihm mitgeteilt hat. Also er hat es von uns übernommen, hat er nicht. Wie die Geschichte zum Beispiel über Nuh a.s. Die offensichtliche Bedeutung des Koran ist مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْبُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Allah sagte über die Geschichte von Nuh, nach der Geschichte von Nuh sagt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, du kanntest nichts über diese Geschichte, du kanntest diese Geschichte nicht und dein Volk kannte sie auch nicht, bevor dieser Koran herabgesandt worden ist. Ja. Also das ist Wissen vom Verborgenen. Und das stimmt überein mit dem, was die Juden und Christen bei sich haben. Also sollte es für sie der größte Beweis gewesen sein, dass dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen hat. Dies verlesen wir dir von den Zeichen und dem weisen Gedenken. Wer darüber nachdenkt, über diese Worte, die einen zum Gedenken bringen sollen, erwickeln, die einen nachdenken lassen sollen über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist derjenige, der verstanden hat, warum der Koran herabgesandt worden ist. Der darüber nachdenkt, über diese Verse. Und übrigens vieles von dem, was hier gesagt worden ist, was ich hier erwähnt habe im Tafsir jetzt, das sind Sachen, über die man lange, lange Zeit nachgedacht hat. Nicht nur nachgedacht hat, oder Sachen, die übernommen worden sind von Gelehrten, die über diese Verse nachgedacht haben. Und ein umfassendes Wissen haben über den Islam, über das, was der Prophet uns mitgeteilt hat. Denn nicht alles kann man einfach lesen und gleich erkennen, worum es geht. Gewiss, das Gleichnis von Isa ist bei Allah, wie ist das Gleichnis von Adam a.s. Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Dies ist natürlich eines der stärksten Beweise gegenüber die Christen und wie sie behaupten und die behaupten, dass Isa a.s. der Sohn Gottes ist. Das Witzige an der Geschichte ist mit den Christen, dass sie auf der einen Seite sagen, Isa hat keinen Vater. Und Maria wurde schwanger ohne einen Mann. Und auf der anderen Seite sagen sie, wer ist sein Vater? Gott ist sein Vater. Das heißt, es ist kein Wunder mehr. Entweder ist es kein Wunder mehr, sagen wir mal, sowas, da braucht man nicht aussprechen, was man damit sagen will. Oder er ist nicht sein Vater. Stimmt? Entweder er ist sein Vater, dann ist die Sache kein Wunder mehr. Oder er ist nicht sein Vater, dann sagt er auch nicht, dass er sein Vater ist. Die Sache ist ganz einfach. Wir brauchen nur ein bisschen nachdenken. Und wie ist es denn bei Adam a.s.? Also wenn du schon behauptest, Isa wäre was Besonderes, weil er keinen Vater gehabt hat und so von alleine geboren ist, dann war es bei Adam eher der Fall, denn Adam hatte weder einen Vater noch eine Mutter und darüber sind wir uns einig. Und dieser Vers ist ein Beweis für was? Dass man, wenn man mit jemandem diskutiert, dass man beim Diskutieren den Verstand benutzen soll und auch denjenigen gegenüber mit etwas konfrontieren soll, was er selbst versteht. Also bring ihn auf eine Basis, mit der du auch einig bist mit ihm. Und fange von der Basis an zu diskutieren. Sag dem Christen, glaubst du, dass Adam ein Prophet war? Oder glaubst du, dass Adam erschaffen wurde ohne einen Vater und eine Mutter? Sagt er ja. Dann sagst du, okay, das bedeutet, es kann kein Beweis für Göttlichkeit sein, dass Jesus keinen Vater hatte. Es kann nicht sein, dass du sagst, Gott ist der Vater und deswegen ist er ein Sohn Gottes. Nur weil er keinen Vater hatte, keinen leiblichen Vater hatte. Dann wäre Adam a.s. eher ein Sohn Gottes oder eher etwas Göttliches als Isa a.s. Plus, der entscheidende Punkt ist auch weiterhin, du kannst doch nicht sagen, nur weil die Person keinen Vater hatte und geboren wurde, dass diese Person göttlich ist. Auf was weist denn das hin, dass jemand geboren wird ohne einen Vater? Weist es darauf hin, dass die Person etwas Besonderes ist? Im ersten Augenblick überhaupt nicht. Sondern es weist auf die Allmacht Gottes hin. Es weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, seine Gesetze so zu machen, wie er sie will. Normalerweise, jeder Mensch wird geboren von einer Mutter und einem Vater. Einmal, sagen wir mal zweimal, sagen wir mal dreimal kennen wir es. Adam, Eva, Hawa und Isa. Bei ihnen war es anscheinend anders. Nicht anscheinend, sondern bei ihnen war es eben anders. Adam wurde ohne Vater, ohne Mutter erschaffen. Eva, Hawa, wurde ohne einen Vater, ohne eine Mutter erschaffen, sondern aus einer Rippe von Adam a.s. Und Isa wurde nur von einer Mutter erschaffen. So. Und die Sache ist, wie gesagt, sie weist auf die Allmacht Gottes hin und weist nicht darauf hin, dass die Person etwas Besonderes ist, obwohl sie alle drei was Besonderes waren, zweifellos. Allah weiß am besten Bescheid. Und wir wollen aber nicht zu lange machen, Alhamdulillah. Deswegen machen wir in diesem Vers einen Stopp. Und inshallah werden wir beim nächsten Mal die restlichen Verse uns anschauen. Dadurch Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad. Doch bevor wir beenden, erwähnen wir noch eine Sache. Im Vers 57 sagte Allah subhanahu wa ta'ala: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فسبينا أن جيت glauben rechtschaffene Werke tun, so wird ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. So wird ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Das gilt nur für die Riwaya von Hafs und Ruwais. Bei allen anderen übrigen Riwayat oder Qiraat heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم oder فَنُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ. Das heißt, was aber jene angeht, die glauben, rechtschaffene Werke tun, so werden wir ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Und beides bezieht sich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.